sondern es handelt sich um Anweisungen, um Hilfestellungen. Sie dienen unserer Sicherheit, sie dienen der Sicherheit der Gesellschaft und sie dienen dem gemeinsamen Leben. Sie wollen es regeln. Deshalb eine Art Gelände, eine Art Verkehrsregeln im täglichen Leben. Und wir haben auch gesagt, bei den 10 Geboten und bei der Zählung, die wir hier bei uns bei der Predigtreihe haben, handelt es sich um die biblische Zählung. Also die nicht vorbelastet vielleicht, aber katholisch oder evangelisch sozialisiert sind, haben es anders gelernt. Da hat man ein Gebot fallen lassen, dafür ein anderes aufgesplittert, damit es bloß nicht drüber gesprochen wird, dass man sich kein Bildnis von Gott machen soll. Also biblische Zählung der 10 Gebote. Heute sind wir beim 8. Gebot. Ich habe dem einen schönen Titel gegeben, Vermögensbildung mit Spielregeln. Wie schön passt das auch zu dem Politischen, oder? Du wirst nicht stehlen oder du sollst nicht stehlen. Als die alte Dame endlich durch die Warteschlange hindurch zu der Kasse gelangt war, wurde sie plötzlich ohnmächtig. An der Kasse. Sie sank zu Boden und verlor dabei ihre Pelzmütze und aus der Mütze kullerte ein gefrorenes Huhn der Handelsklasse A. Die mehrfache Oma hat ihren Diebstahl so cool ausgeführt, aber dabei wurde die Eiskälte durch die dicke Pelzmütze auf ihr Gehirn so konzentriert, dass es eine Art Kälteschock erzeugt hat. Das Vorgehen der alten Dame war ein bisschen zu cool. Das geschah angeblich in Oberbayern und die Dame musste eine Strafe bezahlen. Nun, die Diebe werden immer jünger. Das fängt schon im Kindergarten an. Über 150.000 Menschen, ich würde sagen, in diesem Jahr vielleicht sogar mehr, ertappte man beim Ladendiebstahl. Und es werden viele Jugendliche schon angezeigt. Und Diebstahl ist das häufigste Delikt unter Kindern und Jugendlichen. Und für viele beginnt damit ein Einstieg in die Kriminalität. Man wird verleitet, Geld zu haben, etwas zu haben, weil die anderen es auch haben. In einer solchen Gesellschaft leben wir. Und obwohl das 8. Gebot laut der Umfrage des EMNIT-Instituts aus dem Jahre 2002 von 96% der Deutschen als wichtig eingestuft wurde und gleich hinter dem Gebot »Du sollst nicht töten« rangiert, sehen trotzdem viele Zeitgenossen kein Problem beim Klauen. Es wird wie eine Art Volkssport betrachtet. Wohlstand für alle? Was würdet ihr dazu sagen? Ich habe euch verunsichert. Das war auch so gewollt. Das mit dem Wohlstand ist so eine Sache. Wir haben Wohlstand in Deutschland. Ob wir es zugeben oder nicht. Das haben wir auf jeden Fall. Aber zum Wohlstand zu gelangen mit ehrlichen Mitteln oder mit unehrlichen, macht einen Unterschied aus. 4 Gedanken. Ist Diebstahl zu einem Volkssport geworden? Habe ich behauptet. Warum wird überhaupt gestohlen? Und kann man dem Gebot mehr Raum verschaffen? Und das Letzte, gibt es Möglichkeiten einer Wiedergutmachung? Zum ersten Klauen oder Diebstahl als Volkssport. Wie geht das? Das hebräische Wort für stehlen, genab, meint nicht nur ein Sachdiebstahl, Es bezeichnet genauso gut auch eine Täuschung oder einen geistlichen Diebstahl. Da sehen wir schon gleich die ganze Bandbreite, die mit diesem Gebot zusammenhängt. Klauen ist doch zu einer Art Volkssport geworden und wird von vielen als eine Art Kavaliersdelikt betrachtet. Viele denken, das wäre eine intelligente Art der illegalen Besitzergreifung. Wir haben verschiedene Arten vom Diebstahl. Stehlen. Es wird in den Kaufhäusern und Geschäften ganz viel gestohlen. Man braucht nur in der Zeitung zu lesen. Das Interessante ist, auch Prominente lassen sich manchmal dabei ertappen, auch wenn sie genügend Geld haben, um es zu bezahlen. Aber was ich auch interessant finde, 60% aller Fehlbestände bei Geschäftsinventuren gehen auf die Diebstähle eigener Angestellten zurück. 60%. Das heißt, man nimmt was vom Arbeitsplatz mit nach Hause. Nur 30% gehen auf Ladendiebstahl zurück. Auch 60% alle Leute lassen Gegenstände von ihrem Arbeitsplatz mitgehen. Und wie viele Dinge auf Kosten des Arbeitgebers getan werden mit Telefonieren und anderen Möglichkeiten, das kann man sich ausrechnen. Die meisten von uns scheuen sich schon, dass sie direkt in die Kasse eines anderen greifen. Aber bei kleineren Sachen, wo man dabei nicht gesehen wird, scheuen sich viele nicht und lachen sich dabei ins Fäustchen. Es gibt auch Betrug und absichtliche Täuschung. Im Alten Testament lesen wir schon im 5. Mosebuch Kapitel 25, du darfst beim Messen und Wiegen nicht betrügen. In deinem Haus dürfen nicht zweierlei Gewichtssteine sein und in deinem Haus nicht zweierlei Gefäße zu messen. Deine Gewichtssteine müssen das volle Gewicht haben und deine Messgefäße das volle Maß. Der Herr verabscheut jeden, der seinen Mitmenschen betrügt. Zum Beispiel mit falschen Versprechungen. Da sind wir schon wieder bei Dieselskandal. Offensichtlich ist das Manipulieren nicht nur der Gewichte und der Messgefäße nichts Neues. Das hat es schon im Alten, im Neuen Testament gegeben. Das gibt es auch heute. Mit zweierlei Maß messen. Man kann das auch tun mit gut klingenden Sätzen. Zum Beispiel, ich habe heute ein gutes Geschäft gemacht. Dieses Haus, sagt ein Immobilienhändler, ist wie für Sie geschaffen, auch wenn er weiß das überhaupt nicht. Oder diese Versicherung, diese Versicherung müssen Sie unbedingt abschließen, auch wenn das in Bremerhaven eine Versicherung gegen Lawinen ist. Und die Leute kaufen es. So ist es, weil sie vertrauen. Oder ich habe für sie einen Sondertarif. Diese Brille hier, die kostet zwar sehr, sehr viel, aber wenn sie mit diesem Gestell die Gläser drin, und Gläser die Brille haben, dann sehen sie wie neugeborenes Kind. Ja gut. Also, man kann lügen, Halbwahrheiten sagen, täuschen, auch in der Werbung. Und da gibt es ganze Menge von Tricks. Und da werden alle Register gezogen. Denken wir alleine an die Werbung. Ich würde so behaupten, mindestens die Hälfte ist gelogen. Mindestens. Das sind so viele Sprüche, die nichts anderes sind als eine erweiterte Form des Diebstahls. Ich erwähne nur Automechaniker, Autohäuser und so weiter. Da sagt der Chef zum Lehrling, erzähle bitte diesem Opa, die Reparaturkosten betragen 350 Euro. Und wenn er das schluckt, sagst du ihm noch plus Ersatzteile. Und wenn er dann nicht sagt, sagst du natürlich plus Mehrwertsteuer. So kann man es machen. Oder Versicherungsbetrügereien, die ich schon angesprochen habe. Ich meine jetzt nicht die Versicherer, die Versicherungsgesellschaften, die haben auch ganz viel Spielraum. Ich meine aber auch die Versicherten, was da so alles mit Versicherung angestellt wird. Da werden Kaskoschaden willkürlich herbeigeführt. Oder private Haftpflichtversicherung. Ich bezahle doch jeden Monat, dann lasse ich mir das auszahlen. Das ist nicht der Sinn einer Versicherung. Der Sinn einer Versicherung, viele zahlen die Kasse ein. Und wenn einer einen Schaden hat, wird aus der Kasse bezahlt. Aber es bedeutet überhaupt nicht, dass jeder sein Geld zurückbekommen muss. Das ist Versicherungsidee. Aber das wird heutzutage auf den Kopf gestellt und jeder meint so schlau zu sein, dass er aus der Versicherung alles herauspressen kann. Auch Betrug, auch Diebstahl, auch Krankheitsvortäuschungen, Schummeln bei Sozialleistungen, Schwarzarbeit, vertrödelnde Zeit der anderen, kann man auch gerne dazu rechnen. Und die Bibel sagt, was man durch Betrug erworben hat, mag zuerst zwar angenehm sein, aber früher oder später hinterlässt es einen bitteren Nachgeschmack. Im Buch der Sprüche, Kapitel 20, können wir es nachlesen. Eine illegale Besitzergreifung, Täuschung. Das nächste funktioniert nicht. Ungerechtes Vorenthalten. Können wir das weiterschalten? Ungerechtes Vorenthalten. Denken wir alleine an die Arbeitgeber. Billigjobs. Was die Leute so bekommen, was einfach zu wenig ist. Das ist ein großes Thema und das wäre wiederum ein politisches Thema. Ich gehöre keine Partei und schon gar nicht der SPD. Habe ich das negativ ausgedrückt? Ja, okay. Aber wenn Menschen angestellt werden mit Hungerlohn, ich denke alleine an die Paketzusteller, das schreit zum Himmel. Das schreit zum Himmel. Warum wird das alles gemacht? Post AG, Deutsche Post AG oder die Deutsche Bahn? Wer soll daran verdienen? Lass mich kurz überlegen. Wer? Die Aktionäre. Ganz genau, so ist es. Und die Banken schieben die Gelder einfach und lassen sich das bezahlen von wem? Von dir und von mir. Von uns. Aus unseren Steuergeldern wird vieles einfach finanziert. Es wird geklaut von Institutionen, bei denen wir das nicht gedacht hätten. Also, Christen steht auch nicht gut, durch schlechte Arbeit ihre Arbeitgeber zu bestehlen. Das kann man auch machen. Man vertrudelt die Zeit. Oder Verträge werden eingehalten. Oder wenn bei einer Scheidung der Ehepartner den anderen über den Tisch zieht. Das ist auch Betrug. Das ist Stehlen. Das gehört sich nicht. Anderes Beispiel. Ich schulde jemanden, eine Bank oder eine Firma Geld, bin im Rückstand mit Rückzahlungen. Dann ist es nicht richtig, wenn ich mein Geld für was anderes ausgebe oder eine Kreuzfahrt mache oder einen langen, ausgedehnten Urlaub und das Geld, was ich zuerst zurückzahlen sollte, nicht zurückzahle. Auch Betrug. Ungerechtes Vorenthalten. Steuerhinterziehung wurde schon angesprochen. Oder du fährst jemanden an, keiner war dabei, und verursachst an seinem Auto einen Schaden. Statt Polizei zu holen oder zumindest einen Zettel zu hinterlassen mit deinem Namen und Adresse und Telefonnummer, verschwindest du. Das ist Diebstahl. Es gibt viele Gebühren, die wir zu entrichten haben, und wir können uns dem entziehen, sage ich mal mit der kleinen Bemerkung, da gibt es genug, die das bezahlen, ob das Rundfunk oder Parkgebühren sind. Denken wir an Raubkopien von den schönen CDs und DVDs und was es noch an Ds gibt. PC-Programme auch. Raubkopien, Raub ist schon der Name hier drin, Raubkopie. Oder Schwarzfahren, Bücher fotokopieren, statt sie zu kaufen. Eine ganze Menge. Das Geld gehört irgendwelchen Leuten, Autoren. Und sie leben davon. Wir bezahlen aber nichts dafür, sondern kopieren uns das. Eine ganz fiese Art ist auch Leihen auf lange Zeit, ohne Absicht, es zurückzugeben. Ja, ich weiß, viele von euch fühlen sich angesprochen, aber ich möchte noch zwei Gruppen hier erwähnen. Wisst ihr, wer die meisten Bücher klaut aus den Universitätsbibliotheken? Welche Studenten? Die Studenten, die Jura oder Theologie studieren. Hätte ich nicht erwartet. Hätte ich nicht erwartet. Was leihst du gerne? Was leihe ich gerne? Bücher, CDs, Schirme, Werkzeuge, Spielsachen, Klamotten. Also Anziehsachen meine ich. Gut, gebe ich das wieder zurück? Oder steht die Leiche meines Nachbarn nach einem halben Jahr immer noch in deiner Garage? Was hast du in deinem Keller oder in deinem Zimmer, was nicht dir gehört? Das sind Möglichkeiten des Diebstahls. Geld entleihen, ohne Absicht es wirklich zurückzuzahlen oder zurückzahlen zu wollen, wäre auch eine Möglichkeit. Das geschieht nämlich relativ oft in Freundeskreisen und in der Familie. Das ist ganz blöd, dem Freund oder Schwager oder Bruder an die Pelle zu rücken und irgendwie vor Gericht zu gehen. Aber das muss man bedenken vorher, das geht gar nicht, das ist nicht richtig. Ich bestehle jemanden. Warum wird gestohlen, ganz kurz? Es gibt Diebstähle aus Not. Ich habe das ganz oben hier gestellt, weil ich denke, solche Situationen gibt es, dass Menschen am Verhungern sind. Und wenn ich eine Art vom Klauen sympathisch finde, okay, dann wäre diese. Ja, ich meine es ernst. Denn es gibt Menschen, die aus welchem Grund auch immer Hungersnot leiden. Ich denke dabei an das Buch oder den Film von Victor Hugo. Wer weiß, was für ein Buch? Bitte? Die Elenden, genau. Les Miserables, glaube ich. Ja? Und da war auch so eine Situation. Eine wurde richtig verurteilt, weil er was eigentlich bekommen hat. Aber ein Diebstahl wurde ihm unterstellt. Er hatte Hunger. In Köln gab es nach dem Krieg einen Bischof Frings. Habt ihr gehört, ja? Was hat er getan? Man durfte Frinksen. Das heißt, er hat öffentlich erlaubt, dass die Leute Kohle von Militärfahrzeugen klauten, damit sie ihre Wohnungen heizen können. Weil er so bitterkalt war. Ja, der kam zu der Erkenntnis, also den Menschen muss geholfen werden, er sah keine andere Möglichkeit. Gut, das war für mich Diebstahl aus Not. Das ist die sympathische, eine Art. Na, Robin Hood vielleicht nicht, aber okay. Oder David, in der Bibel haben wir auch so ein Beispiel. Er hat die Schaubrote aus dem Tempel geklaut. Warum? Er hatte Hunger. So ist es. Also das gibt's. Aber wenn es aus Habgier geklaut wird oder gestohlen wird, dann ist es schon eine ganz andere Situation. Habgier ist die Haltung, die Herzenshaltung eines Menschen, der an sich zwar genug hat, er möchte aber noch mehr. Und er ist sogar dafür bereit, fragwürdige Mittel einzusetzen. Das ist Diebstahl aus Habgier. Oder Diebstahl aus falscher Sorge. Menschen stehlen etwas, weil sie denken, vielleicht werde ich morgen zu wenig haben. Ja, falsche Sorge. Wann immer ich das achte Gebot breche, ist das ein Zeichen, dass ich Gott auch nicht vertraue. Denn Gott ist unser Versorger. Diebstahl ist der Sieg der Sorge über den Glauben oder unser Vertrauen an Gott. Diebstahl ist ein Sieg der Sorge über unser Vertrauen auf Gott. Ich meine hier Christen, nicht die Menschen, die an Gott nicht glauben. Das können sie nicht haben. Diese Gebote sind gerichtet an gläubige Menschen. Und viele biblische Stellen sind gerichtet im Neuen Testament an Christen. An uns. Es geht hier nicht um eine Frage der Moral, Es ist eine theologische Frage, die Frage des Glaubens und des Vertrauens. Vertraue ich Gott als meinem Versorger? Es gibt auch Diebstahl als Nervenkitzel. Das machen oft Kinder oder junge Leute, aber auch Erwachsene. Das macht, kann schon Spaß machen. Wir haben als Schüler aus dem Garten des Priesterseminars im Äpfel geklaut. Dafür mussten wir büßen. Also okay. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ja, es war ein Nervenkitzel, weil uns der Hausmeister immer gejagt hat. Ja, und wir haben immer ihn hinters Licht geführt. Er war immer in der anderen Ecke als dort, wo wir geklaut haben. Ja, ich bereue es schon. Ja, aber es gibt auch eine Krankheit. Und zwar, man stiehlt, weil man es irgendwie muss. Man hat einen Zwang zum Stehlen. Das ist Kleptomanie. Kommt aus dem Griechischen. Kleptein, Stehlen, Mania, Raserei. Er kommt in eine Raserei. Ich kenne Menschen und ich habe einige betreut. Eine Frau, der Mann kam zu mir, seine Frau, ja, sie ist in die Geschäfte gegangen und kam nach Hause mit vollen Taschen. Aber sie ist immer von zu Hause ohne Geld rausgegangen. Sie musste was klauen. Für sie war ein erfolgloses Einkaufen, ja, sage ich mal, ins Geschäft gehen, ohne dass sie was mitgebracht hätte. Auch Kleinigkeiten. So ist es. Aber das ist eine schon krankhaft. Nervenkitzel, wie ich das erzählt habe, kann es auch geben. Das ist nicht gut. Manchmal klaut man aus dem Gefühl, clever zu sein. Ich bin schlauer als die anderen. Die habe ich ausgetrickst. So denkt sich einer dabei. Menschen oder Behörden? Mein Name ist clever und smart. So denkt sich so ein Mensch. Wie blöd muss man sein, um zu stehlen, um sich und den anderen zu demonstrieren, wie schlau man ist. Da fehlt einem am Selbstbewusstsein. Da fehlt einem etwas gewaltig. Es gibt auch Diebstahl aus einem falschen Gerechtigkeitsgefühl. Da sagt sich einer, alle Institutionen, Versicherungen, das sind sowieso Räuber und Verbrecher. Und deshalb habe ich ein moralisches Recht, den Staat, eine Behörde wie Finanzamt oder aber eine Versicherung zu betrügen. Mein Chef zahlt mir sowieso nicht, was ich verdiene. Oder meine Firma. Deshalb nehme ich was mit nach Hause. Ausgleichende Gerechtigkeit nennt man das. Falscher Begriff. Das ist Stehlen. Also sind kleine Betrügereien eine Art ausgleichende Gerechtigkeit? Einer macht sich zu einer Art Robin Hood vielleicht. Ich stehle und dann gebe ich etwas von dem, was ich gestohlen habe, vielleicht anderen. Ich kenne das aus der katholischen Kirche, da war ein stadtbekannter Betrüger und er hat immer wieder der Kirche große Spenden gegeben. Und bei mir im Kloster, wo wir waren, da haben wir uns verweigert, eine Spende anzunehmen. Er wollte sich einfach sein Gewissen reinwaschen mit Spenden von dem gestohlenen Geld. Das kann es auch geben, ist auch nicht gut. Jetzt kommen wir zu dem Positiven. Ihr habt schon genug gehört, wie man stehlen kann. Kommt noch mehr vielleicht, aber gibt es Möglichkeiten, Strategien, wie wir diesem Gebot der Ehrlichkeit mehr Raum verschaffen? Ja, das Erste ist, dass wir uns gegenüber ehrlich sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir sollen aufhören, uns selbst etwas vorzumachen auf diesem Gebiet. Also diese Erklärung, die ich vorher schon genannt habe, ach, das schadet niemandem und das gehört mir sowieso oder wie auch immer. Nein, sei ehrlich mit dir selbst und sag, das ist Klauen, was ich jetzt mache. Ich bestehle jetzt den Staat, das Finanzamt. Ich bestehle jetzt meinen Arbeitgeber oder ich bestehle jetzt das Geschäft und damit irgendwie die ganze Gemeinschaft. Wenn du klaust, dann soll es dir klar sein, du bist dabei jetzt zu stehlen. Das ist ein Diebstahl. Das ist Ehrlichkeit. Mach dir nichts vor. Dann sei auch den anderen Menschen gegenüber ehrlich. Wir haben das schon gehört in der Lesung aus dem Epheserbrief. Das finde ich wunderbar. Wer früher gestohlen hatte und davon lebte, der soll jetzt mit ehrlicher Arbeit etwas verdienen, damit er Notleidenden helfen kann. Was lernen wir daraus? Es sitzen unter den Christen in den Gemeinden auch Diebe. In manchen Gemeinden vielleicht viele, die früher Diebe waren. Aber nachdem sie zu Gott gefunden haben, nach ihrer Umkehr, sollen sie ihr Denken und Verhalten verändern. Das, was früher möglich war und normal, passt das überhaupt jetzt nicht zum Verhalten eines Christen. Und das sagt Paulus, den Epheser, der Gemeinde in Ephesus, in aller Klarheit. Wer früher gestohlen hat und davon lebte, der soll jetzt eine ehrliche Arbeit nachgehen. Also jetzt sich einen neuen Job suchen. Ehrlich Geld verdienen. Diese Anweisung geht sogar sehr stark über das achte Gebot hinaus. Und Paulus sagt zwei Sachen. Suche dir eine ehrliche Arbeit und dann helfe sogar mit deinem Geld, mit dem, was du verdienst, denen, die zu wenig haben, die in Not sind. Tue was Gutes damit. Der Mensch soll arbeiten, nicht nur um seine eigene Unabhängigkeit zu sichern, sondern auch um etwas abzugeben, vielleicht zu verschenken. Christliche Arbeitsethos will viel mehr Schätze im Himmel sammeln als hier auf dieser Erde. Und das hat Jesus auch in einem Gleichnis vom reichen Kornbauer auch gesagt. Wer mit Menschen bisher unehrlich umgegangen ist, muss und kann umlernen. Es kann dauern vielleicht, aber es ist eine Aufgabe. Und wenn wir Geld verdienen, dass wir uns sagen, das Geld gehört nicht nur mir. Es ist auch dazu da, dass ich auch etwas davon weitergebe. Ehrlichkeit gegenüber Behörden. Man kann im Rückschluss schon das sich ausmalen, worum es hier geht. Auf die Trickfrage der Pharisäer antwortete Jesus eines Tages so, als sie fragten, sollen wir Steuer zahlen an den römischen Kaiser? Antwortete Jesus, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Und wir müssen uns dann einfach immer neu bewusst machen, Behörden, Versicherungen, große Organisationen oder Firmen, das hört sich alles so unpersönlich an. Aber hinter den Behörden, hinter Firmen, Organisationen, Geschäften, hinter dem ganzen Staat steht eine Gemeinschaft von Menschen, stehen andere Menschen. Und genau wenn es betrogen wird, wenn wir eine Versicherung betrügen, dann betrügen wir alle, die bei dieser Versicherung auch versichert sind. Und wenn wir Finanzamt betrügen, betrügen wir alle, die Steuer zahlen. Und wenn wir in einem Geschäft was mitgehen lassen, was stehlen, das kommt irgendwie zurück auf die Menschen, die dort in diesem Geschäft oder bei dieser Geschäftskette arbeiten. Die Allgemeinheit ist immer davon betroffen. Gib dem Kaiser, was ihm gehört, gib dem Staat, was ihm gehört, und Gott, was Gott gehört. Deshalb kommen wir zum nächsten Punkt. Wir sollen auch Gott gegenüber ehrlich sein. Ich habe die Predigt vom letzten Sonntag nicht gehört, aber es sollte sich um den Text aus dem Buch Maleachi handeln. Und ich weiß nicht, was da gesagt wurde, weil das nicht hochgeladen wurde. Aber dort lesen wir unter anderem, darf der Mensch Gott betrügen? Denn ihr betrügt mich doch. Wahrscheinlich hat es einige Fragen ausgelöst damals, denn dort heißt es weiter, doch ihr sagt, womit betrügen wir dich? Mit dem Zehnten und mit der Opfergabe. Der Satz, ihr betrügt mich, ihr berauft mich, macht hier in aller Deutlichkeit klar, wie Gott unser Verhalten ihm gegenüber auch einschätzt. Gott sagt damit, ihr habt auch eine finanzielle Verantwortung mir gegenüber. Dieser Bibeltext aus dem Maleachi-Buch kann man zu Hause nachlesen, steht auch auf der Predigtzusammenfassung, die Bibelstelle, will uns Folgendes sagen. Der zehnte Teil unserer Einkünfte gehört nicht uns, sondern Gott. Er gehört an die Notleidenden, er gehört an Menschen, die es brauchen, und er gehört im biblischen Verständnis zum großen Teil der Gemeinde, der wir angehören. Und wer das vernachlässigt, macht sich des Raubes und des Betrugs Gott gegenüber schuldig. Wisst ihr was? Ich sage das ganz positiv jetzt, weil das hört sich ganz hart an. Wie eine Verpflichtung, die es auch ist. Aber wisst ihr was? Die Serviceleistungen unserer Gemeinde, damit meine ich Gottesdienste, Bibelstunden, Chorstunden, Jugend, Kinder und so weiter, das sind alles Geschenke des Himmels. Denn in diesem Text aus Maleachi wird gesagt, wenn du es tust, dann öffnen sich die Schleusen des Himmels und werden laute Segnungen ausgeschüttet. Das fällt vom Himmel. Das, was bei uns in der Gemeinde geschieht, das fällt so nicht vom Himmel. Das geschieht durch die Mitarbeit vieler Glaubensgeschwister. Und das geschieht auch deshalb, weil wir dafür auch Mittel haben, die wir bekommen von uns als Gemeinschaft. Wir verdanken ihm alles, deshalb geben wir einen Teil davon auch Gott. Und damit werden wir selbst gesegnet. Damit werden auch Menschen gesegnet, die zu unseren Gottesdiensten kommen, die durch unsere Gemeinde, in welcher Form auch immer, Hilfe erfahren. Ehrlich sein vor Gott. Zu allerletzt, wer hat mich da jetzt total rausgeworfen? Der letzte Punkt, könnt ihr da auf Punkt 4 noch schalten. Noch kurze Vorschläge zur Wiedergutmachung. Ja, ich weiß, es sitzen vielleicht hier ein oder zwei, die noch nie gestohlen haben. Aber zu allen anderen möchte ich sagen, sollten wir es mal gemacht haben, oder tun wir es vielleicht, weil uns das heute klar geworden ist, dann können wir und sollen wir es wieder gut machen. Und da gäbe es verschiedene Möglichkeiten. Die eine und einfachste, ob das einfach ist, weiß ich nicht, aber notwendig. Gib zurück, was du von anderen geliehen hast. Also die Leiter, die ich angesprochen habe, die in deiner Garage steht, die Leiter deines Nachbars, den Hammer von deinem Freund, die CD, das Buch, was auch immer. Vielleicht das geliehene Geld. Gib einfach zurück. Ich schlage vor, du setzt dich heute Nachmittag bei einer Tasse Kaffee, nimmst dir ein Blatt Papier und was zum Schreiben, schreibst du auf. Oder gehst du mit dem Zettel in deinem Haus rum, in die Garage, in den Keller, auf den Dachboden. Und ich vermute, es wird was draufgeschrieben. Sollte ein Blatt Papier zu wenig sein, kannst du nochmal ein zweites Blatt holen. Alle geborgten Sachen, ich meine die geborgten Sachen, dass wir sie einmal ihren Eigentümer zurückgeben. Wenn dir einfällt, dass du jemanden betrogen hast, man kann das Geld zurück, kann das Geld überweisen. Man kann das Geld in einen Briefumschlag stecken und anonym in einen Briefkasten werfen. Und wenn dieser Mensch nicht mehr unter uns weilt, sage ich mal so, oder unbekannt verzogen ist, kann man auch mit dem das Geld anderen Menschen geben, die es brauchen. Und dann prüfe dein Verhalten gegenüber den Behörden. Gegenüber deinem Arbeitgeber, gegenüber Finanzamt. Schau nach, ob du deine Spesen sauber abrechnest. Was muss sich das da ändern? Versuch mal bei der nächsten Steuererklärung das Ganze nicht zu frisieren. Und gib Gott, was ihm zurücksteht. Das habe ich schon vorher angesprochen. Es geht um den Zehnten. Falls es dir jetzt leid tut, dass du auf die Idee noch nie gekommen bist, weil keiner dir das gesagt hat mit dem Zehnten und sagst, 10%, das ist aber zu viel. vielleicht weil du so wenig Geld hast. Dann sagt die, okay, ich fange mit 2% an. Und wenn du merkst, dass Gott dein Vertrauen belohnt hat und du nichts vermisst hast, machst du im nächsten Jahr 3% drauf oder 2. Und du wirst sehen, in ein paar Jahren kommst du bei 20% an. Ja, 10 wäre schon okay, aber es gibt welche bei uns auch in der Gemeinde, die mehr geben als 10%, weil sie mehr haben vielleicht oder weil sie genügsamer sind. Und die Schleusen des Himmels werden sich öffnen und die Segnungen Gottes werden dir viel Freude machen. Ich möchte dazu einfach ermutigen. Setz auf das Vertrauen auf Gott. Zusammenfassend. Das Gebot schützt eigenes und fremdes Eigentum. Eigentum, das was wir haben, darf durch akzeptable Mittel erworben werden. Das Gebot ermöglicht uns auch ein reines Gewissen und lasst uns aus dem Vertrauen zu Gott leben. Dieses Gebot wird uns in der Bibel eindrucksvoll erklärt. Gott lädt uns ein, dass wir ehrlich arbeiten, dass wir weise mit dem Geld umgehen und dass wir im Glauben und aus reiner Motivation das Geld ausgeben. Und dieses Gebot bietet uns diese großartige Belohnung an. Wir haben ein reines Gewissen und wir haben ein Gefühl der Befreiung, nicht unter dem Zwang des Geldes oder des Habens zu stehen. Und es ermöglicht uns, dass unser Vertrauen zu Gott wächst oder befestigt wird. Zu diesem Gottvertrauen möchte ich uns ermutigen. Gehe den Weg, den Gott dir vorschlägt und erlebe, wie treu er zu seinen Aussagen steht und wie dein Glaube anfängt zu wachsen. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, was für ein Gebot, das du uns hier ausbreitest in deinem Wort. Herr, und du lädst uns ein zu dieser Ehrlichkeit. Deshalb bitten wir dich, weil wir das an manchen Stellen so nicht schaffen, dass du uns durch die Kraft des Heiligen Geistes dabei hilfst. Du hast doch gesagt, wenn ein Mensch zu dir findet, dann ist das Alte vergangen und Neues ist gekommen. Hilf uns bitte dabei, sich von dem Alten, von dem Unehrlichen zu verabschieden und das Neue lernen zu lieben. Und schenke, dass wir auch Menschen zur Seite bekommen, die uns dabei auch helfen und gute Ratschläge geben. Hilf uns persönlich, aber auch als Familien, als ganze Gemeinde, auf diesem Weg der Ehrlichkeit zu gehen und damit auch ein Licht und ein gutes Beispiel für die Menschen zu sein, die mit uns zusammen lernen, arbeiten, leben. Im Namen Jesu. Amen. Wir singen gemeinsam, Herr, ich komme zu dir.